ARD.
Hallo, ich bin Tarek Yousbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. In Doha sind die Gespräche über eine Gaza-Waffenruhe und Geiselfreilassung wieder aufgenommen worden. In der Region Kursk bleibt die Lage auch über eine Woche nach Beginn der ukrainischen Offensive weiter unübersichtlich. Und das Wall Street Journal hat neue Recherchen zum Anschlag auf die Nord Stream Pipelines veröffentlicht. Das sind einige unserer Themen heute am Donnerstag, den 15. August um 17 Uhr. In Doha, der Hauptstadt von Katar, haben heute neue Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg begonnen. Die USA nehmen auch daran teil und haben vor den Gesprächen Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten angemahnt. Weder Israel noch die Terrororganisation Hamas sollten eine Annäherung untergraben, hieß es von Außenminister Blinken. Ein schneller Durchbruch in Doha gilt als unwahrscheinlich. Jan-Christoph Kitzler fasst die Positionen zusammen.
Eine israelische Delegation ist am Morgen zu den Verhandlungen aufgebrochen. Von Seiten der Hamas hieß es, man werde zunächst nicht an den indirekten Gesprächen teilnehmen. Vertreter der Hamas halten sich jedoch in Doha auf. In einem ersten Schritt dürfte es darum gehen, den Vorschlag eines dreistufigen Plans, den die USA schon vor Monaten gemacht hatten, zu konkretisieren. Israels Regierungschef Netanyahu soll diesem Vorschlag im Grundsatz zugestimmt haben. Er wurde aber in letzter Zeit dafür kritisiert, immer neue Forderungen zu stellen. Die erste Phase soll in einer 6-wöchigen Waffenruhe bestehen. Geiseln in der Hand der Hamas sollen im Austausch gegen palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen freikommen. Dann soll über einen Waffenstillstand verhandelt werden und schließlich über einen Wiederaufbau des Gazastreifens. An einem Punkt scheinen die Differenzen nur schwer überbrückbar. Während die Hamas offenbar einen dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen sicherstellen will, hat Israels Premierminister angekündigt, die Kämpfe nach der Feuerpause fortzusetzen bis zur Zerschlagung der Hamas. Umstritten ist auch die Präsenz des israelischen Militärs während einer Feuerpause im Gazastreifen. Mit einem schnellen Durchbruch bei den Verhandlungen wird nicht gerechnet.
Ungeachtet der Gespräche in Doha gehen die Kämpfe weiter. Bei einem Luftangriff Israels im Westjordanland sind palästinensischen und israelischen Angaben zufolge 2 Palästinenser getötet worden. Das palästinensische Gesundheitsministerium hat gesagt, dass 2 Männer im Alter von 18 und 20 Jahren getötet wurden. Zudem seien 7 Menschen im Flüchtlingslager Balata in Nablus verletzt worden. Die israelische Armee erklärte ihrerseits, bei einem Luftangriff seien 2 bewaffnete Kämpfer getötet worden. Darüber hinaus hat die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde heute gemeldet, dass seit Kriegsbeginn mittlerweile 40.000 Menschen im Gazastreifen getötet worden seien. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte Türk hat in diesem Zusammenhang einen sofortigen Waffenstillstand gefordert. Im Durchschnitt seien in den vergangenen 10 Monaten jeden Tag etwa 130 Menschen im Gazastreifen getötet worden. Das Ausmaß der Zerstörung von Häusern, Krankenhäusern, Schulen und religiösen Städten durch das israelische Militär sei schockierend. Und auch im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine geht die Zerstörung weiter. Die russische Armee soll im Osten der Ukraine weitere Geländegewinne erzielt haben. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitgeteilt hat, nahmen Soldaten das Dorf Ivanivka im Norden der Region Donetsk ein. Ivanivka liegt nahe der Stadt Pokrowsk, an die russische Truppen seit Wochen immer näher heranrücken. Der ukrainische Generalstab meldete heute früh, dass es in diesem Gebiet zuletzt die heftigsten Kämpfe seit Monatsbeginn gab. Allein gestern sei es dort zu 58 Gefechten mit russischen Truppen gekommen. Nach dem ukrainischen Vorstoß in die russische Region Kursk war spekuliert worden, Kiew wolle damit eine Entlastung an anderen Frontabschnitten erreichen. Ein ukrainischer Offizier sagte dazu in einem Fernsehinterview, trotz der Ereignisse in Kursk kämpfe der Großteil der russischen Truppen weiter an der Front im Osten der Ukraine. Aus Kiew berichtet Peter Sawicki.
Die Ukraine hat nach eigenen Angaben das Kampfgeschehen in der russischen Region Kursk weiterhin im Griff und schafft dort nun außerdem administrative Strukturen. So habe man im Laufe des seit 1,5 Wochen andauernden Vorstoßes gut 1.100 Quadratkilometer russischen Territoriums unter Kontrolle gebracht, erklärte der ukrainische Armeechef Oleksandr Sirski in einem Lagebericht. Insgesamt sei man 35 Kilometer ins Landesinnere vorgerückt. Im Detail sind diese Angaben schwierig zu verifizieren. Unabhängige Beobachter gehen von einer etwas geringeren Fläche aus, die unter ukrainischer Kontrolle steht. Gleichwohl versucht die Ukraine, ihre Position auch formal zu verfestigen. So wird laut Präsident Volodymyr Selenskyj in der russischen Kleinstadt Sudscha eine ukrainische Militärkommandantur eingerichtet, womit Kiew administrative Aufgaben auf russischem Gebiet übernimmt. Bereits zuvor hatte die Ukraine die Einrichtung humanitärer Korridore in Kursk angekündigt. Der Vorstoß in Kursk scheint bislang aber nicht zu einer Entlastung der ukrainischen Armee im Osten des Landes zu führen. So bezeichnete der Leiter der Militärverwaltung der Region Donetsk die dortige Lage als sehr schwierig. Militärexperten zufolge rückte Russland zuletzt weiter auf die Stadt Pokrowsk zu. Die Industriestadt spielt für die ukrainische Armee im Raum Donetsk eine wichtige logistische Rolle.
Seit die ukrainische Armee vor über einer Woche in die russische Region Kursk vorgedrungen ist, sieht man wieder Bilder von Menschen auf der Flucht. Allerdings ist es dieses Mal die russische Zivilbevölkerung, die vor ukrainischen Truppen Schutz sucht. Ein Mann, der 2016 aus politischen Gründen aus Russland in die Ukraine geflüchtet ist, ist davon überzeugt, dass der bewaffnete Widerstand der Ukraine auch auf russischem Staatsgebiet notwendig ist. Man könne Putin und Russland nicht voneinander trennen. Es sei eben nicht nur Putin, der jeden Tag in der Ukraine morden lasse. Aus Kiew, Rebecca Barth.
Der Krieg, er ist zurückgekehrt auf russisches Staatsgebiet. Nach über 2 Jahren Angriffskrieg sind es plötzlich russische Zivilisten, die fliehen müssen, die von den Behörden in Bussen evakuiert werden. Bilder, die man eigentlich aus der Ukraine gewohnt ist. In Kiew schaut Ilya Ponomarev mit Mitgefühl auf die fliehende Zivilbevölkerung, aber auch auf Soldaten, die an die Front geschickt werden. Es sind immer die einfachen Menschen, die leiden. Mit einigen habe ich echtes Mitgefühl, wie zum Beispiel mit den ukrainischen Soldaten, weil sie die Opfer sind. Mit anderen habe ich weniger Mitgefühl, wie mit meinen Landsleuten in Russland, weil sie hauptsächlich für Geld kämpfen. Ilya Ponomarev war lange Abgeordneter in der russischen Duma und vor 10 Jahren der Einzige, der gegen die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim abstimmte. 2016 floh er in die Ukraine, heute ruft er zum bewaffneten Widerstand gegen Putins Regime auf. Friedlich könne man das Regime nicht bekämpfen, davon ist der Russe überzeugt. In der Ukraine gibt er sich als Sprachrohr einer umstrittenen Truppe russischer Kämpfer, die auf Seiten der Ukraine stehen. Ein gewisser Schmerz muss zugefügt werden. Ich bin selber Russe. Auch für mich ist das alles schlimm und schmerzhaft. Aber das ist notwendig, um mehr Leben zu retten. Denn sonst würde der Krieg weitergehen und noch mehr Menschen würden an der Front sterben. Mit seinen Ansichten ist Ponomarev einer der wenigen russischen Oppositionellen, der in der Ukraine gerade willkommen ist. Viele Menschen schauen mit Wut und Unverständnis auf russische Regimegegner, die sich in den baltischen Staaten oder in Berlin für die Aufhebung von Sanktionen aussprechen. Es sei eben nicht nur Putins Krieg, meint Mykhailo Podoljak, Berater im ukrainischen Präsidialamt. Es sind russische Bürger, die das Eigentum von geflüchteten Ukrainern in den besetzten Gebieten stehlen. Oder wohnt etwa Putin in diesen Wohnungen und Häusern? Es sind russische Bürger, Zehntausende, Hunderttausende auf der Krim, in Cherson, in Donetsk, in Saporischia. Sie sind gekommen und haben anderen Leuten ihr Eigentum weggenommen. Und dagegen könne man nur mit Gewalt vorgehen, meint Podoljak. Er hat die Ukraine schon bei Verhandlungen mit Russland vertreten. Russland aber ignoriere und breche jegliche Absprachen oder Verträge, kritisiert der Berater. Die Russische Föderation verhandelt nicht. Sie hat noch nie verhandelt. Sie setzen sich nur an den Verhandlungstisch, wenn sie geschwächt sind und Zeit schinden wollen. Ansonsten stellen sie Ultimaten. Macht das oder wir töten euch. Ein echter Dialog mit russischen Regimegegnern ist für viele Menschen in der Ukraine schwierig. Sie wünschen sich eine ehrliche Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Mitschuld am Krieg.
Im Fall der Sabotage an den Nord Stream Pipelines hat der Generalbundesanwalt Haftbefehl gegen einen Ukrainer beantragt. Das war Thema auch hier bei uns im Podcast. Heute nun hat das Wall Street Journal neue Recherchen veröffentlicht. Demnach gehen die Planungen für die Sprengung der Pipelines auf eine Gruppe hochrangiger ukrainischer Militärs und Geschäftsleute zurück. Dem Bericht zufolge hat Präsident Selenskyj den Plan im Sommer 2022 zunächst genehmigt. Als westliche Geheimdienste von dem Vorhaben erfuhren, sollen die USA Selenskyj aufgefordert haben, den Anschlag zu stoppen. Der damalige ukrainische Oberbefehlshaber Saluzhny habe eine entsprechende Anweisung aber nicht befolgt. Später habe Saluzhny geltend gemacht, die Planungen hätten sich nicht mehr stoppen lassen. Dem Bericht zufolge wussten auch deutsche Stellen im Vorfeld von den Planungen. Die Ukraine hat den Bericht des Wall Street Journals zurückgewiesen. Ein Berater von Präsident Selenskyj sprach von Unsinn. Diese Aktionen seien für die Ukraine von keinerlei praktischem Interesse gewesen. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.